Herzlich willkommen und bienvenidos zu dem Podcast von Prom Peru in Deutschland. Als Auslandvertretung der peruanischen Kommission für Export- und Tourismusförderung leisten wir unter anderem Beitrag zur Positionierung Perus auf dem deutschen Markt. Mein Name ist Jix Gordon, Direktor des Büros mit Sitz in Hamburg. Als eines der vielfältigsten Länder dieser Erde ist Peru reich an Traditionen, Kultur und einzigartigen Lebensräumen. In unserem Podcast Entdecke Peru wollen wir genau diese Diversität widerspiegeln. Freut euch also auf eine Fernreise der besonderen Art und entdeckt mit uns viele spannende Themen rund um das Land Peru.
Herzliches Hallo in die Runde. Mein Name ist Janina und ich begleite euch auch heute wieder durch eine neue Folge in unserem Podcast Entdecke Peru. Zu Beginn habe ich eine gute und eine nicht so gute Nachricht für euch. Die nicht so gute Nachricht ist, dass wir heute nicht, wie in der letzten Folge angekündigt, über Kaffee sprechen. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, denn guter Kaffee braucht ja bekanntlich auch etwas länger, bis er sein volles Aroma entfaltet. Die gute Nachricht ist, wir versüßen uns die Wartezeit derweil mit Kakao bzw. mit Schokolade aus Peru. Peru hat so einiges zu bieten auf diesem Gebiet und ihr werdet staunen, was für hochwertige Kakaosorten in Peru angebaut werden und was für Weltklasse-Schokoladen hinterher daraus entstehen. Des Weiteren sind wir mega happy. Unser Podcast geht schon in die 10. Runde, sozusagen eine kleine Jubiläumsfolge. Und wir dachten, das muss doch irgendwie gefeiert werden. Deshalb werden wir ein kleines, leckeres Peru-Schokoladenpaket verlosen. Das werde ich dann aber auch nochmal auf Instagram und Facebook erklären. Und ich hoffe einfach, ihr macht fleißig mit. Aber zu unserem Gast. Ich freue mich riesig, dass ich mich heute mit Frau Schupp von Chocolat Deluxe aus Hannover über Peru als Ursprungsland des Kakaos unterhalten kann. Sie ist eine leidenschaftliche Schokoladenkennerin, die ihr Hobby zum Beruf gemacht hat. Sie ist außerdem Mitglied der Jury der International Chocolate Awards und testet liebend gerne neue Sorten an Schokolade und Pralinen. In ihrem Online-Shop bietet sie Schokolade, Pralinen, Trinkschokolade und Kakao von den besten Chocolatiers der Welt an. Der Großteil der Chocolatiers hat für die süßen Verführungen sogar Preise oder Auszeichnungen gewonnen und diese sind in Deutschland teilweise nur bei Frau Schupp im Online-Shop Chocolat Deluxe erhältlich. Frau Schupp, wie kam es, dass Sie sich so leidenschaftlich für Kakao und Schokolade interessieren?
Also erstmal habe ich schon als Kind lieber Schokolade gegessen als Marshmallows oder Lakritze oder ich weiß nicht was alles. Und ich kam dann eigentlich per Zufall dazu. Ich habe mich erstmal fürs Internet interessiert, 2004, und wollte dann gesunde Schokolade in Anführungszeichen verkaufen. Ich wollte also auch einen Online-Shop einfach mal testen, ohne irgendwie großen Businessplan oder sonst irgendwas, und war dann auf der Süßwarenmesse in Köln und habe dann gesunde Schokolade mit Zuckerersatzstoffen probiert und fand aber, dass die sehr bescheiden schmeckt und dass man damit eigentlich wahrscheinlich keinen Blumentopf gewinnen kann. Und habe mich dann nach anderer Schokolade umgeguckt und war baff erstaunt, was es da alles gibt. Und wenn man unsere Artikelnummern anguckt, dann hat jeder Schokolatier seine eigene Nummer. Mit 1 bis 9 habe ich dann ein Dreivierteljahr später angefangen und habe dann Chocolat Deluxe eröffnet im Oktober 2005. Ja, und jetzt sind wir schon 15 Jahre weiter. Und ich glaube, die nächsten Artikelnummern gehen jetzt mit 170 los.
Wow, ein Riesensortiment.
Genau. Und ich hatte also am Anfang auch keine Ahnung von guter Schokolade und habe mir das dann alles im Laufe der Zeit angelesen. Ich war vorher 20 Jahre im Food-Einkauf, in der Hotellerie und Gastronomie und hatte so immer was mit Lebensmitteln zu tun. Und ich wollte auch mal Sommelier, also Weinsommelier werden. Das ist aber dann nicht zustande gekommen. Ja, also, aber die Leidenschaft zu Lebensmitteln, das war eigentlich schon immer da. Und ja, und Schokolade gefiel mir und dann habe ich gesagt, ja, dann mach mal.
Okay, Gut, interessant. Und heute wollen wir ja so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern das Licht der Schokolade und des Kakaos gänzlich nach Peru rücken. Und um die Besonderheit Perus im Thema Kakao zu erörtern, lassen Sie uns doch einfach von vorne anfangen und einmal die Frage beantworten, woher kommt denn eigentlich Kakao?
Er kommt eben aus Peru, also vom Norden aus Peru. Damals, es gibt eine Ausgrabungsstätte im Süden von Ecuador, am Norden von Peru, da in der Region. Und zwar heißt sie Santa Ana La Florida. Und das ist an der Grenze zu Ecuador und dort gibt es eben Ausgrabungen und da hat man auch Tongefäße gefunden, wo Kakaoreste, das kann man unter Mikroskop untersuchen und feststellen. Und die hat man da eben gefunden und die gehen schon auf 3500 Jahre vor Christus zurück. Also sind über 1000 Jahre älter als die ägyptischen Pyramiden. Und von dort aus hat man dann eben den Fluss runter, Chinchipe heißt der, in Ecuador und Maya in Peru. Bis Marañón runter hat man dann eben genetisch verschiedene Kakaopflanzen gefunden. Und zwar war das der Moto Mayor. Ich glaube, wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe, ist es jetzt 11 oder 12 Jahre her. Und er hat also über 10 verschiedene genetische Pflanzen gefunden und die eben hauptsächlich in Peru. Sind auch ein, zwei in Ecuador dabei und da ist hauptsächlich aber die Sorte Arriba Nacional. Aber in Peru hat man eben wesentlich mehr Sorten gefunden und vermutlich, wenn die Forschung noch weitergehen, wird man wahrscheinlich noch mehr Sorten finden. Also das ist bestimmt nicht der letzte Stand der Dinge. Was nur schade ist, dass der artenreiche Regenwald in Peru, wo es ja auch noch sehr viele unberührte Flecken gibt, dass der eben aufgrund des Klimawandels auch teilweise eben wirklich brandgerodet wird aus Unwissenheit, weil teilweise die indigenen Völker, die eben vom Norden von den Anden, die ganz oben im ganz oberen Hochland leben, also eigentlich über der Region, wo Kaffee und Kakao wächst, weil die dort eben keine Möglichkeit mehr finden, sich zu ernähren, wandern sie eben weiter runter und brennen den Regenwald einfach ab. Und da gehen natürlich erstens mal uralte Pflanzen und Bäume verloren, die unwiederbringlich sind und das ist eigentlich schade. Und da gibt es eben auch jetzt verschiedene Initiativen, um eben auch Mischwald anzupflanzen und nicht nur Wald, sondern eben auch Früchte und Gemüse, wo eben die Bauern auch wirklich von leben können. Nur die brauchen da eben Unterstützung, weil oftmals haben sie eben das Wissen, was man dazu benötigt, eben nicht. Und das ist das Problem am Ganzen.
Also gezielt die Gemeinden vor Ort unterstützen, damit auch der Regenwald in seiner ursprünglichen Form erhalten bleibt. Und somit auch der Urkakao.
Genau.
Gut, dann wäre meine nächste Frage. Also wir haben jetzt die Kakaopflanze entdeckt. Wer kam denn auf die Idee, die Bohnen jetzt zu verwerten oder daraus ein Lebensmittel zu machen?
Ich denke mal, die Völker, die damals gelebt haben, vor allen Dingen auch die Inkas, die haben vermutet man die Kakaobohnen, wenn man die Kakaoschoten, also die Frucht des Kakaobaums öffnet, da sind die Kakaobohnen innen drin und um die Bohnen ist ein Fruchtfleisch, die Pulpe und da ist Hefe und Zucker enthalten und sobald man diese Kakaoschote öffnet, fängt sofort eine natürliche Fermentation oder Gärung an und ich vermute, dass sie das natürlich auch beobachtet haben und dann auch, also auch wenn zum Beispiel eine Schote, was weiß ich, aus 30 Meter Höhe auf dem Boden fällt, dann platzt sie vielleicht auch auf und dann bleibt so eine Schote liegen und dann merkt man eben nach so einer Woche, dass dieses Fruchtfleisch verschwindet und dass die Bohnen braun werden und sich verändern und dann, ich denke, dann trocknen sie auch um weitere 10, 14 Tage und dass man dann die Bohnen einfach mal benutzt hat und auf so einer Matate, was ja das allgemeine Küchenutensil damals war, wo sie alles Mögliche drauf verrieben haben, auch die Kakaobohnen verrieben hat und so vielleicht sowas wie so ein, ähnlich wie ein Pulver entstanden ist oder auch vielleicht sogar diese Kakaomasse und die dann mit Wasser und Gewürzen angereichert hat und so dieser Schokoladeltrank entstanden ist. Und weil Tafeln oder so irgendwas kannte man da ja noch überhaupt nicht, das haben mir auch erst die Spanier mitgebracht.
Also die typische heiße bzw. kalte Schokolade.
Genau, wobei vor kolumbianischer Zeit kannte man ja keine Milch, das haben auch die Milch, die Kühe haben auch erst die Spanier mitgebracht und den weißen Zucker, den wir kennen oder das kannten die damals auch noch nicht so. Und insofern war der auch, als die Spanier den Schokoladeltrank sozusagen mitgebracht haben, zurück nach Europa an den Hof, hat es den Spaniern eigentlich gar nicht so geschmeckt, sondern die haben dann Milch und Zucker dazu getan und fanden das dann gut und haben das natürlich dann auch alles mit nach Südamerika verschleppt sozusagen.
Ja, das ist tatsächlich irgendwie dieser Irrglaube. In Weihnachten, da trinkt man in Peru nämlich heiße Schokolade und ich war ganz erstaunt, dass sie da keine Milch reintun, sondern es auch wirklich bitterer geschmeckt hat und auch mit Wasser zubereitet wurde. Deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, dass das zu Beginn nur dieser Kakao mit Wasser trug war.
Ja, Gewürze eben. Oder auch damit es dickflüssiger wird, hat man auch Maisstärke reingerührt. Das ist ja auch heute noch in Spanien zum Beispiel üblich. Die ist richtig dickflüssig, also dass man schon fast einen Löffel drin stehen lassen kann. Und eben Gewürze. Und es ist ja auch, Kakao ist ja auch sehr, sehr nahrhaft. Und also die Spanier haben auch zum Beispiel ihre Soldaten mit diesem Schokoladeltrank versorgt. Nach den langen Seereisen, wo auch viele dann Krank- und Mangelerscheinungen gehabt haben, weil auch die Lebensmittel damals ja nicht so lange haltbar waren oder einfach nicht genügend mitnehmen konnten. Und dann waren die nach relativ kurzer Zeit wieder fit, so wie man heute bei uns vielleicht eine Hühnerbrühe trinkt oder trinken soll, wie auch immer, funktioniert es genauso mit richtigem Kakao. Oder Nüsse klein gemahlen, also von der Pekannuss angefangen über auch Mandeln, die kann man auch einrühren. Dann ist es richtig nahrhaft und hat natürlich auch Vitamine, Mineralstoffe, alles, was so der menschliche Körper braucht.
Vom ersten Kakaotrunk bis heute ist ja nun ganz schön viel Zeit vergangen. Wie viele Kakaosorten gibt es denn mittlerweile? Gibt es sowas wie die Basis oder der Ursprung aller Kakaosorten? Können Sie uns dazu noch was sagen?
Ja, also bis der Motor Mayor eben die verschiedenen Kakaosorten jetzt da in Peru und teilweise in Ecuador entdeckt hat, ist man nur von drei Kakaosorten ausgegangen, nämlich den Criollo, was auf Spanisch der ursprüngliche oder einheimische heißt, was auch zu viel Verwirrung führt, weil die natürlich dann auch damit jeglichen Kakao meinen könnten, aber nicht die genetische Sorte. Und dann gibt es noch den Forastero, der kommt vermutlich aus dem Amazonasbecken, aus dem unteren Amazonasbecken. Das ist ein Forastero oder Amelonado. Und dann gibt es noch eine Kreuzung und das ist der Trinitario und der ist auf Trinidad entstanden, weil es auch dort schon vor 500 Jahren Wirbelstürme gegeben hat und so eben der Criollo, der wohl vorher da war, weggeweht wurde und dann hat man aus welchen Gründen auch immer eben diesen Forastero nachgepflanzt und so ist die Kreuzung entstanden und die hat die Vorteile von beiden Eltern, also sie ist auch robuster, das ist der Nachteil vom Criollo, dass es eine sehr empfindliche Pflanze ist und dass es überhaupt weltweit, wenn überhaupt, noch 5% von dieser Kakaosorte gibt und weil sie eben so empfindlich ist, ist sie auch für die Massenproduktion in Anführungszeichen auch nicht so interessant und der Motor Mayor hat aber eben vor, ich glaube, es sind jetzt 12 Jahre her, über 10 weitere genetisch unterschiedliche Sorten gefunden und die aber jetzt auf dem Weltmarkt noch nicht so eine große Rolle spielen. Aber sie sind da und man versucht natürlich jetzt diese Bäume auch zu bewahren. Vor allen Dingen auch diesen Chunchu-Kakao, der manchmal auch der Ur-Kakao genannt wird und der wächst auch, ich sag mal, ganz grob in der Nähe von Machu Picchu. Wir stellen uns das aber immer so einfach vor, das ist vielleicht so 300 Kilometer weg. Hier setzen wir uns ins Auto fahren, auf die Autobahn und sind dann in 3 Stunden maximal da. Das geht dort aber nicht so, weil es kaum Straßen gibt, sondern man muss sich dann da, man kann schon mit dem LKW hinfahren, aber das geht eben nur schrittweise und wenn ein Fluss da ist, muss man sich anderweitig behelfen. Also für die 300 Kilometer braucht man vielleicht 3 Tage, aber deswegen sind auch die Bäume noch erhalten. Es gibt auch teilweise Bäume, die über 100 Jahre alt sind und eben auch tolle Aromen haben und weil sie auch wild wachsen, deswegen auch besonders schützenswert sind.
Also zusammenfassend gibt es 3 Urkakaosorten und mittlerweile gibt es aber 10 weitere oder ungefähr 10 weitere Kakaosorten.
Also es sind jetzt im Moment, Stand der Dinge heute ist es eben 10, aber das sind teilweise sehr kleine Mengen, die da überhaupt auf den Markt kommen. Für die Industrie, sage ich mal, sind die Sorten überhaupt nicht interessant, weil sie einfach viel zu wenig davon gibt. Und dann gibt es eben vereinzelte Hersteller jetzt, Bean-to-Bar-Hersteller, auch in der ganzen Welt, die eben speziell solche Kakaosorten suchen und gerade die auch aus Peru, weil sie eben ein sehr interessantes Aromenprofil haben, weil sie auch sehr, sehr vielfältig sind und sehr fruchtige Noten haben und es ist natürlich besonders gesucht. Und weil sie eben auch sehr mild sind und keine so herben und solche Noten haben.
Also wenn Sie in einem Satz beschreiben müssten, warum der peruanische Kakao besonders ist oder was ihn auszeichnet, dann wäre es auf jeden Fall einmal das Aroma. Und was würden Sie noch sagen?
Ja gut, das Aroma ist ja das Wichtigste bei solchen Sachen, weil ich und natürlich ja die auch teilweise natürlich nachhaltiger Anbau und dass man auch die indigenen Völker damit unterstützen kann, die es natürlich auch noch in Peru gibt und denen verhelfen kann, dass sie sich selbstständig auch ernähren können und eine Existenz sich aufbauen können und dafür gibt es auch ja, viele Projekte. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass die Menschen da geschult werden und einfach, weil sie auch, obwohl man denken sollte, dass das Naturvölker sind, aber solche Sachen ist dann eben vielfach nicht bekannt und da brauchen sie einfach Hilfe, aber das kann man ja auch unterstützen und dann funktioniert es auch.
Vielleicht wäre noch ganz interessant zu wissen, wie so eine Kakaopflanze denn wächst. Also was passiert vom Samen bis zur Schokolade? Welche Prozesse werden da durchlaufen?
Ja, also Kakao wächst erstmal grundsätzlich, ist es eine Waldpflanze und wächst rund um den Äquator, weil die Pflanze eben eine Feuchtigkeit braucht, auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und wenn man die Blätter anguckt, die sind so, ich weiß nicht, manche kennen sie einen Gummibaum. Die haben ja auch ziemlich große Blätter, aber die sind sehr dick, weil die Pflanze Wasser in den Blättern speichern kann und das kann der Kakao eben nicht. Und deswegen ist er eine Waldpflanze, weil er am liebsten unter dem Schutzdach von anderen Bäumen lebt, die ihn eben vor der Sonne auch schützen. Und dadurch kann er eben auch aus dem Boden mehr Nahrung aufnehmen und er braucht aber die Feuchtigkeit über die Größe der Blätter, um sie da auch aufnehmen zu können. Und die Kakaoschote wächst direkt am Stamm. Vermutlich hat Mutter Natur das deswegen eingerichtet, weil die Schoten auch über ein Kilo schwer werden können und die sind teilweise auch also so groß wie fast wie ein Football, was ja sehr groß ist schon. Es gibt dann natürlich auch kleinere, der Junto-Kakao zum Beispiel, also was ich jetzt kenne, die sind, wie soll ich denn sagen, wenn man ein Glas vielleicht in die Hand nimmt, die sind natürlich so ein bisschen oval, aber so von der Größe. Und das ist natürlich zum Football schon ein Riesenunterschied. Und dann, ob sie wild wachsen oder gezüchtet werden, das gibt auch solche Unterschiede. Und dann braucht die Schote ungefähr ein halbes Jahr, bis sie ausgewachsen ist und wird dann kunterbunt. Also je nach Kakaosorte können die also quietsch-orange werden, gelb, lila, braun, also alles Mögliche und werden dann eben per Hand mit einer Machete oder manchmal haben sie auch so einen langen Stab und da ist dann ein Messer dran, dass man sie oben vom Baum runterschneiden kann oder sie krabbeln rauf oder wie auch immer, werden dann abgeschnitten und dann zum Sammelplatz gebracht, also nicht sofort geöffnet, weil wie gesagt die Fermentation sonst sofort einsetzt und für Feinflavor-Kakao will man die Fermentation möglichst kontrollieren, weil in der Fermentation oder während der Fermentation sich die ganzen Aromen im Kakao entwickeln. Und wenn jetzt zum Beispiel durch die Feuchtigkeit, durch die Pulpe, die kommen also in solche Holzboxen, dann wird auf jeden Fall jede einzelne Bohne auch vom Strunk getrennt, kommen dann in diese Holzboxen und die haben dann Schlitze, dass die Feuchtigkeit eben ablaufen kann. Heute wird sie auch schon teilweise aufgefangen und dann eben ein Getränk draus gemacht. Das gibt es jetzt auch schon. Und während der Fermentationszeit sind die meistens wie so drei Kaskaden, drei Stufen aufgebaut und nach zwei Tagen kommen sie in die nächste Kiste und werden damit eben dabei gewendet und dann kommt Sauerstoff dran und das ist auch wichtig, dass die gleichmäßig fermentieren und Sauerstoff dran kommt und nach, ja, je nach Größe der Bohnen ist es nach 5 bis 6 Tagen vorbei und die Bohnen sind dann auch ganz, also relativ, ja, sind braun und noch immer noch feucht natürlich. Und der nächste Schritt ist dann die Trocknung. Und da ist es auch wichtig, dass sie auch da während der Trocknungszeit auch gewendet werden, dass sie vor Regen geschützt werden, aber auch vor zu heißer Sonne. Also wenn die Sonne über 40 Grad hat, also gerade in Afrika zum Beispiel, kann es auch sein, dass die obere Schale von der Bohne einfach so stark trocknet, dass sich die kompletten Poren verschließen und innen bleibt sie feucht, dann kann sie natürlich auch ganz leicht anfangen zu schimmeln. Das möchte man natürlich auch vermeiden. Und wenn die Bohnen richtig getrocknet sind, wird die Restfeuchte gemessen. Das soll maximal 7% sein, um die Bohne dann eben beim Transport, wo immer sie dann hin verschiebt wird, jetzt eben meistens doch in Industrieländer, also auch Europa natürlich, Amerika, wo immer dann die Schokolade hergestellt wird, sind die ja dann mit dem Schiff ein paar Wochen unterwegs in solchen Containern. Und wenn da ein Sack eben anfängt zu schimmeln, dann wird ganz schnell der Rest auch infiziert und das möchte man natürlich vermeiden. Ja, und nach dem Trocknen werden die Bohnen dann dahin gebracht per Flugzeug oder per Schiff, meistens per Schiff, wo der Hersteller dann ist und der wird als erstes die Bohnen natürlich rösten und da kann er selbst den Geschmack beeinflussen, weil er kann die Röstdauer natürlich bestimmen und die Rösttemperatur. Und er kann mild rösten oder auch stärker rösten, also das ist, jeder hat da seinen eigenen Geschmack. Und nach dem Rösten werden die Bohnen noch dann angebrochen und zwar wird dann die Schale, die wird von der Bohne getrennt, weil das ist die Pulpe, die angetrocknet ist inzwischen und die will man raushaben, weil sie A1, sagt man, bitter schmeckt und A2 ist es wahrscheinlich auch ein mikrobiologisches Problem, damit sie entfernt werden muss und danach werden die Bohnen, die Nips sozusagen, die Kakaobohnenstückchen fein vermahlen und das passiert in einer Conche und die hat, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1879 Rudolf Lind erfunden und hat es damals geschafft, 20 Jahre geheim zu halten. Wird heute mit einem Handy wahrscheinlich keine 20 Sekunden mehr gehen. Aber auf jeden Fall bei diesem Conchierprozess, der kann natürlich auch mehrere Tage dauern, entfalten sich nochmal die Aromen weiter und die Bitterstoffe entweichen. Und danach wird die Schokolade praktisch abgegossen oder abgetafelt in die Tafelformen und dann über Nacht ausgekühlt, verpackt und dann verkauft. Und das Conchieren ist jetzt auch die eins wollen das nicht machen, weil sie sagen, ich will die Bohnen so erhalten, wie Mutter Natur sie erschaffen hat. Andere wiederum sagen, ich möchte conchieren, weil die Schokolade dadurch eben einen tollen Geschmack bekommt. Also auch da sind die, wie bei Köchen auch, wie bereite ich was zu, sind die Meinungen unterschiedlich, aber so im Grunde genommen wird Schokolade hergestellt. Es gibt heute auch natürlich immer mehr Hersteller auch in den Ursprungsländern, also da, wo Kakao wächst. Und in Peru ist es auch so, also wir haben in unserem Sortiment auch 3 Hersteller, die direkt in Peru auch produzieren, auch tolle Schokolade machen und auch schon Preise gewonnen haben. Und ja.
Wollen Sie uns die Namen nennen von den 3 Herstellern?
Ja, sehr gerne. Das ist einmal Cacasuyo aus Lima auch. Und die haben jetzt zum Beispiel die Schokolade, die 80% Cusco, ist jetzt gerade mit Weltgold bei den International Chocolate Awards ausgezeichnet worden. Und ist eine total milde Schokolade. Also wenn man die zum ersten Mal isst, wird man nie im Leben denken, dass die 80% Kakaogehalt hat. Und ansonsten ist auch nur noch Zucker drin, sonst nichts. Also keine, überhaupt nichts Chemisches oder sonst irgendwas. Um Gottes Willen. Dann haben wir noch Châtel. Die sind jetzt zum Beispiel biozertifiziert. Die Lisi Montoya ist auch aus Lima und hat mit ihrer, die hat auch verschiedene, hat auch eine 100%ige Cacasuyo übrigens auch und hat jetzt mit der 85%igen bei den südamerikanischen Chocolate Awards Bronze gekriegt und vor ein paar Jahren mit ihrer 70%igen Weltgold. So wie jetzt Cacasuyo mit der 80. Also das sind schon wirklich exzellente Hersteller und es lohnt sich auf jeden Fall, die Schokoladen mal zu probieren. Dann haben wir auch noch Maibol Kakao. Das ist eine Peruanerin, die hier in Hamburg in Deutschland lebt, aber die ganze Schokolade und den Kakao aus Peru hat und die Schokolade wird auch in Peru hergestellt. Und bei ihr ist es interessant, dass sie eben ganz viele verschiedene Kakaosorten auch hat. Also aus verschiedenen Regionen in Peru. Und dann haben wir zum Beispiel Amazing Kakao aus St. Petersburg, also in Russland. Die die haben auch von dem indigenen Stamm der Ashaninka eine 70-prozentige Schokolade. Oder eine kleinere Firma Dos Estaciones in Bayern-Gries in Bayern. Die haben auch nur aus einer einzigen, von einer einzigen Farm sogar. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Fundo Coya. Da haben die ihre Bohnen her. Und dann gibt es natürlich noch Peru Puro. Das sind zwei Deutsche, die auch Wissenschaftler sind, Agrarwissenschaftlerin und mit Chuncho-Kakao arbeiten und eben dort in der recht abgelegenen Region im Urubamba-Tal über Jahre jetzt Kontakte zu indigenen Völkern haben und mit denen eben auch so ein Projekt haben, wo sie eben nicht nur Kakao mit anbauen, sondern eben andere Pflanzen noch, Frucht und Gemüse, dass die mit eben sich selber versorgen können.
Das waren jetzt auf jeden Fall schon einige. Genau. Wo bekommt man denn die Schokoladen hier in Deutschland? Also ich habe jetzt den Podcast gehört, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich möchte unbedingt eine Schokolade aus Peru probieren. Wahrscheinlich bin ich am besten bedient, wenn ich einmal bei Ihrem Online-Shop vorbeischaue. Genau. Wie viel Peru-Schokoladen haben Sie denn gerade im Sortiment?
Also wir haben also diese 6 Hersteller und von denen, also Peru Puro hat 3, Amazing Kakao hat die eine, My Bowl hat 5 oder 6, die hat auch Nips. Dann Châtel haben wir auch alle Sorten, die es gibt, auch mit Sacha Inchi zum Beispiel und auch mit Salz aus der Region, Marasalz. Und von Kakasuyo haben wir jetzt gerade gestern eine neue Lieferung bekommen, die ich importiere, die ja auch selbst. Und da haben wir jetzt eben diese Schokolade, die jetzt Weltgold bekommen haben, die pure Chuncho 80. Aber es gibt auch noch welche mit Milch und auch eine 100-prozentige und 70-prozentige. Und was mit Quinoa, die ist also sehr knusprig, ist auch sehr gut. Ja, also ich denke mal so ganz grob geschätzt 20 verschiedene Schokoladen bestimmt. Und dann haben wir natürlich auch noch von anderen Herstellern, die auch Bohnen aus Peru benutzen, aber wo jetzt nicht genau draufsteht, wo die her sind. Also nicht unbedingt vielleicht von einer einzelnen Plantage.
Okay, also bei Ihnen wird man auf jeden Fall fündig.
Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie mich auch gerne anrufen. Die Telefonnummer steht auch auf unserer Webseite.
Genau, Telefonnummer und Homepage packe ich natürlich wie immer gerne in die Shownotes, dass man sie auch findet. Und abschließend würde mich jetzt doch nochmal interessieren, warum ist Peru für Sie als Kakaoland so besonders?
Ja, weil natürlich geschichtlich gesehen, es ist die Wiege des Kakaos sozusagen und es leben eben immer noch sehr viel indigene Völker in Peru und es gibt eben sehr viel unberührte Natur und die finde ich einfach wichtig, dass man über solche Projekte auch das einfach unterstützt, ja, und die Kakaobauern eben auch sich selber helfen können muss oder sollen, um da ein vernünftiges Leben auch führen zu können und dass es eben nachhaltig und fair ist. Und ich sag mal, der Urwald muss für uns alle erhalten werden. Die Natur ist immer wichtiger und wir merken jetzt auch mit dem Klimawandel, wie wichtig es ist und man kann eben auch so jeder seinen Beitrag leisten. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, als ein Stück Schokolade zu essen.
Was gibt es Besseres? Klimaschutz durch Schokolade essen. Ich glaube, das ist der perfekte Abschluss für unseren Podcast. Die Zeit neigt sich nämlich auch schon dem Ende zu. Ich bedanke mich recht herzlich für das aufschlussreiche und wirklich sehr interessante Gespräch mit Ihnen. Wir wünschen weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Verkauf der Peru-Schokoladen. Und ja, bis auf bald. Tschüss, Frau Schupp.
Dankeschön. Ich danke Ihnen, dass ich hier mitmachen durfte. Tschüss.